wir müssen jetzt, glaube ich, auch mal aufhören, immer zu sagen, wann entsteht hier das nächste Amazon oder Microsoft, sondern eher jetzt Richtung Deep Tech gucken und sehe ich da total positiv Chancen für uns im Bereich Quantentechnologie, im Bereich Raketen- oder Satellitentechnologie, im Bereich Fusionsenergie, nachhaltige Brennstoffzelle, Wasserstoff. Also da gibt es so viele Startups, die mir dann vor allen Dingen auch im Kopf sind, wenn ich jetzt diese ganzen Technologien gerade aufgezählt habe, wo ich auch wirklich untermauern kann, warum glaube ich, dass wir da eine echte Chance haben.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Verena Pauster. Verena ist Gründerin, Investorin und, wie die meisten von euch natürlich wissen, Vorsitzende des Bundesverbands Deutsche Startups. Der wiederum hat kürzlich eine Agenda erarbeitet, wie Deutschland in den kommenden 5 Jahren in Sachen Innovation wieder Weltklasse werden kann. Danke, Verena, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns über die Innovationsagenda 2030 Weltklasse Made in Germany zu sprechen.
Ja, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Was bedeutet für dich Weltklasse jetzt im Kontext Innovation, Wirtschaft? Na, den Begriff kennen wir ja eher aus dem Sport, dem du ja auch sehr verbunden bist.
Also ich mag den Begriff erstens, weil es ein deutscher Begriff ist und der sich auch gar nicht so unbedingt sofort übersetzen lässt, weil meistens nehmen wir uns ja Begriffe aus dem Englischen vor allen Dingen und sagen, die gäbe es im Deutschen nicht. Und Weltklasse heißt für mich einfach ganz vorne oder am besten auch mal auf Platz 1 mitspielen. Und ich glaube, weil du gerade gesagt hast, Beispiel Sport, wenn wir da wieder den Anspruch formulieren, wir wollen Basketball-Weltmeister werden und dann werden wir es auch in dem Fall sogar, dann ist das was anderes, als wenn wir sagen, wir wollen auch bei der Basketball-WM mal wieder dabei sein. Und ich würde gerne mal wieder Weltklasse in Deutschland hervorbringen und sagen, da spielen wir nicht irgendwie vorne mit, sondern da sind wir vielleicht auch mal die, auf die alle anderen gucken.
Wobei, ne, wir ja im Basketball die Herausforderung hatten, dass wir traditionell nicht so gut waren, aber ja, zum Beispiel im Fußball oder auch in der Innovation waren wir mal Weltklasse. Wie schätzt du jetzt die Situation aktuell ein? Ne? Also wo ist das Glas halb voll? Wo ist es eher halb leer? Wo sind wir noch Weltklasse? Wo haben wir vielleicht den Anschluss verloren?
Also ich glaube, Weltklasse hängt ja ganz stark auch mit Investitionen zusammen. Also man darf jetzt ja auch nicht einfach sagen, in dem Moment, wo man sagt, wir wollen mal wieder Weltklasse sein, passiert es. Oder wenn wir sagen, komm, lass mal wieder Weltmeister im Fußball werden, dann ist es allein der Glaube, der Berge versetzt. Sondern ich glaube, da gibt es ja viele Zutaten, die dazu beitragen. Und wenn du dir mal anguckst, was unser Wirtschaftswunder in den 50er Jahren ausgelöst hat, wo zum Beispiel der Käfer, glaube ich, 1 Million Mal vom Band lief, 1955 und so das personifizierte Wirtschaftswunder war, da haben wir ungefähr 4% unseres BIPs, unseres Bruttoinlandprodukts für Innovation ausgegeben. Heute sind es weniger als 1%. Also ich glaube, wenn du fragst, wo stehen wir mit Innovationskraft, dann haben wir einfach verlernt, da stark rein zu investieren, weil wir eben sehr von der Vergangenheit leben und dem, was uns groß gemacht hat. Wir sind in einigen Bereichen noch total weltführend. Also gerade wenn man Richtung Maschinenbau guckt oder eben auch in unseren deutschen Mittelstand, wie viel Weltmarktführer es da jenseits der großen Ballungsgebiete gibt, dann, ob das ein Wirth ist oder ein Trumpf, da gibt's ganz viele. Aber wenn du dir die Innovation der letzten 30 Jahre anguckst, was ist da entstanden, wo wir auf dem Weltmarkt ganz vorne mitspielen, dann ist das eben an einer Hand abzuzählen. Und da, glaube ich, kommen wir jetzt in eine Zeit, wo wir diese große Stärke, die wir haben, nämlich die industrielle Basis in diesem Land, die Ingenieure, Ingenieurinnen, aber auch das Kapital, was hier vorhanden ist, nutzen können, um in dieser Deep-Tech-Welle, die da jetzt auf uns zurollt, also patentbasiertes Gründen, ganz vorne mitzuspielen.
Stichwort Kapital, ne? Der Engpass des klassischen Risikokapitals, über den sprechen wir ja schon lange. Und das Problem ist ja nun auch nicht erst seit gestern bekannt. Erstens, was muss geschehen, damit jetzt tatsächlich in sehr großem Umfang Risikokapital zur Verfügung steht und auch die Investitionen vielleicht noch einen Schritt früher, ne? Also in die Erfindung selbst, in die Invention selbst. Und zweitens, es wird doch auch gerade ein bisschen besser. Ne? Kurz nachdem ihr eure Agenda vorgestellt habt, gab es ja eine kräftige Finanzspritze fürs Innovationsökosystem in Deutschland.
Genau, also erstmal ist ganz wichtig, das Kapital ist da. Ja, wenn du eine Analyse von Deutschland machst und sagst, was brauchen wir für Zutaten, um in Zukunft richtig hoch abzuspringen, dann ist es ja nicht, dass wir kein Kapital, also privates, institutionelles Kapital haben, sondern wir allokieren es einfach noch sehr schwach in Venture Capital. Und deswegen ist die WIN-Initiative, die Anfang des Jahres ins Leben gerufen wurde, von Christian Lindner ins Leben gerufen und dann von der KfW sozusagen organisiert worden, ein Leuchtturm, wie er bisher in Frankreich mit dem dortigen Plan TB vorhanden ist, weil du es erstmalig nach dem Wachstumsfonds geschafft hast, privates, institutionelles Kapital Richtung Venture Capital zu leiten und zwar in einem sehr bedeutenden Umfang. Also da ist jetzt bekannt gegeben worden, dass 12 Milliarden bis 2030 von großen Unternehmen, Banken, Versicherungen wie AXA, Allianz, Deutsche Bank, Henkel, Telekom und so weiter in Venture Capital investiert werden, in Venture Capital Fonds, die dann in Startups gehen. Und das ist deshalb so relevant, weil wir die Frühphase in Deutschland inzwischen gut im Griff haben. Da sind wir auch weltweit wettbewerbsfähig. Aber in der Wachstumsphase, also der späteren Phase eines Startups oder Scale-ups, da geht uns die Luft aus. Da sind unsere Fonds nicht groß genug. Und was passiert dann? Dann steigen außereuropäische Investoren ein und dann gehört uns das Unternehmen, wenn du so willst, nicht mehr. Und das führt dann häufig auch dazu, dass es nicht mehr hier an die Börse geht, sondern dann an der Nasdaq an die Börse geht. Und wir damit die nicht nur die Wirtschaftskraft, sondern auch die IP, die Talente, all das verlieren. Und ich glaube, um diesen Zyklus positiv zu schließen, brauchen wir größere Fonds, brauchen wir mehr Wachstumsfinanzierung. Und da ist WIN ein entscheidender Baustein.
Wie kriegen wir denn die deutschen Family Offices dazu, mehr in diese Risiko Klassen reinzugehen? Oder anders gefragt, die gehen ja schon gar nicht so wenig rein, aber wenn, dann nicht in Europa, sondern eher in den USA.
Genau, und ich glaube, das liegt daran, dass wir die Datenlage nicht transparent genug machen. Also der Europäische Investmentfonds investiert seit 30 Jahren in Venture Capital. Und wenn die ihre Daten offenlegen würden, und das fordern wir zum Beispiel in unserer Innovationsagenda, dann würdest du eben sehen, dass das in einem breit diversifizierten Portfolio nicht mehr die Ausfallquoten oder die niedrigen Renditen sind, von denen immer geredet wird, wenn irgendwie so diffus von der Telekom-Aktie 2002 und Manfred Krug geredet wird. Und ich glaube, wir müssen das Bild aus dem Kopf rausnehmen, dass jetzt Rentengelder oder so in Einzelstartups investiert werden, sondern es geht vielmehr darum, dass die großen Vermögensstöcke dieses Landes, ob das Family Office-Gelder sind oder Versicherungsgelder, diversifiziert in Dachfonds oder eine breite Auswahl an Venture-Capital-Fonds gehen und dann eben eine Rendite und ein Risikoverhältnis haben, wo man locker als Family Office auch reingehen kann.
Ja, die müssten wir mal verstehen, dass es sehr risikoreich ist, kein Risiko einzugehen in diesem Zusammenhang. Wo seht ihr denn, in welchen Feldern, du hast eben gesagt, patentbasiertes Gründen, also die Deep Tech ist eines der wichtigsten Entwicklungsfelder zurzeit. In welchen Schlüsseltechnologien, in welchen Feldern seht ihr denn besonders große Chancen? Und wo muss man vielleicht auch sagen, hier ist der Zug abgefahren, bei den großen Sprachmodellen, was weiß ich, ne, da werden wir dann wohl jetzt nur Anwender werden.
Also ich glaube, diese Erkenntnis, wo ist der Zug abgefahren, die ist ja auch ganz hilfreich, weil dann versuchst du jetzt nicht ex post da auch noch irgendwie mitzumischen und verlierst wahnsinnig viel Geld, weil du eben weit hinter der Startlinie startest. Und das wäre zum Beispiel bei großen Large Language Modeln so, weil siehe Mistral, die haben es jetzt geschafft, in Frankreich da wirklich auf Augenhöhe mit den USA mitzuhalten, weil da aber auch dieser Plan TB, von dem ich eben geredet habe, früher gegriffen hat und da jetzt dazu geführt hat, dass da eben nicht nur sehr smarte Leute, sondern eben auch Kapital zusammengekommen sind. Und wir müssen jetzt, glaube ich, auch mal aufhören, immer zu sagen, wann entsteht hier das nächste Amazon oder Microsoft, sondern eher jetzt Richtung Deep Tech gucken und wo sehe ich da total positiv Chancen für uns im Bereich Quantentechnologie, im Bereich Raketen- oder Satellitentechnologie, im Bereich Fusionsenergie, nachhaltige Brennstoffzelle, Wasserstoff. Also da gibt es so viele Startups, die mir dann vor allen Dingen auch im Kopf sind, wenn ich jetzt diese ganzen Technologien gerade aufgezählt habe, wo ich auch wirklich untermauern kann, warum glaube ich, dass wir da eine echte Chance haben. Und wenn ich aber mit all diesen Unternehmen spreche, dann ist der Hauptknackpunkt sind zwei Sachen. Nämlich erstens, der Staat wird zu spät Kunde hier in Deutschland, anders als in den USA. Das heißt, du hast nicht staatliches Geld, was den Weg ebnet nach dem Motto, okay, wir würden gerne von Anfang an Aufträge vergeben, dass wenn die Rakete fertig ist und Satelliten aus Europa ins All bringen kann für Landwirtschaftsdaten, Navigationsdaten und so, da wollen wir jetzt schon sagen, dass wir dann dabei sind. Und der zweite Engpass ist eben Wachstumsfinanzierung und Teilnahme an öffentlichen Vergabeaufträgen, wo Startups häufig auch nicht zum Zuge kommen, weil sie noch nicht alt genug sind, nicht genug Mitarbeiter haben, nicht genug Bilanzsumme. So, und diese Faktoren, die können wir ändern. Und ich glaube, dann haben wir eine reelle Chance, dass wir da wirklich ganz vorne mitspielen.
Wie ändern wir das?
Indem wir erstens Startups zulassen zu öffentlicher Vergabe. Also wir haben in der Innovationsagenda 5% gefordert. 5% der öffentlichen Ausschreibungen müssen an Startups gehen. Und zwar nicht als irgendwie, wie willst du es nennen, Subventionstool oder jetzt dürfen wir auch mal mitmachen, sondern nimm ein Beispiel wie ESA Aerospace, die jetzt aus dem 3D-Drucker eine Rakete bauen, um diese Satelliten da hochzubringen. Das ist ja fahrlässig, dass wir die nicht an Ausschreibungen teilnehmen lassen, wo die total wettbewerbsfähig sind, weil sie noch nicht genug Umsatz haben oder keinen Gewinn machen oder was auch immer die Ausschreiberichtlinien sind. Also wir nehmen uns einfach Innovation in diesem Land, indem wir da mit Richtlinien hantieren, die einfach veraltet sind. Das ist eine Sache, wie wir es ändern. Das andere ist, dass wir eben viel mehr Deep-Tech-Fonds auch haben. Da macht es mich total glücklich zu sehen, wie viele Deep-Tech-Fonds gerade entstehen und dass die auch wirklich signifikant gefundet werden. Headline hat jetzt auch gerade ja wieder eine große Nachricht rausgebracht, aber auch V-Square aus München, Jolt. Also da sind viele am Start, die jetzt wirklich sich ausschließlich auf Deep-Tech konzentrieren. So, und jetzt nochmal mit diesem Backing von Win, das ja auch ausschließlich in die späte Phase gehen soll, durchschlagen wir da wahrscheinlich mal den Knoten, dass es eben für Deep Tech nicht genug Geld in diesem Land gibt.
Was mir an eurer Agenda sehr gut gefällt, ist, dass im Grunde vieles so total plausibel klingt und auch leicht umsetzbar klingt. Mhm. Du bist ja auch politisch sehr gut vernetzt. Also im Grunde bei fast allen eurer Vorschläge würde man sagen, ja, warum ist das noch nicht längst geschehen? Hast du dafür eine Erklärung? Weil es im Grunde total konsensual, total plausibel, total leicht umsetzbar klingt. Wie jetzt zum Beispiel dein Beispiel, einfach die Zulassungskriterien für öffentliche Ausschreibungen ändern.
Manchmal, glaube ich, ist es das Einfache das, wo wir denken, ach, das passiert doch von alleine. Und deswegen haben wir uns auch nicht gescheut, die vermeintlich einfachen oder low-hanging fruits, wie es so schön heißt, aufzuschreiben. Denn die müssen halt auch beiseite geräumt werden oder gegriffen werden. Also woran liegt's? Ich glaube, es liegt an politischer Priorität. Wir haben besonders in den letzten Monaten nur über die Risiken der Zukunft gesprochen. Nur über, was uns klein macht, was uns schlecht macht, was uns abhängt, warum hier bald die Lichter ausgehen. Und ich wünsche mir, und deswegen haben wir ja so eine überparteiliche Agenda geschrieben und eine unideologische und eine, die nicht an Regierungszyklen gekoppelt ist, weil sonst hätten wir sie ja 2029 genannt oder 2025. Wir haben sie bewusst 2030 genannt, um zu sagen, sie überstrahlt diese Regierung und die nächste. Und wer jetzt 2029 gewählt wird, das weiß man nun wirklich gerade noch nicht. Und das ist insofern, es ist nicht egal, weil wir haben ja nun Parteien in diesem Land, die wollen wir ganz bestimmt nicht, dass die uns regieren, aber es ist egal in Bezug auf, was muss bei Innovation getan werden. Und deswegen hoffe ich, und es ist schön, dass du es so siehst, dass unsere Quick Wins, die wir aufgeschrieben haben, unsere Top 10, aber auch die ganzen anderen Maßnahmen, jetzt wie so ein Playbook sind für die Politik, zu sagen, Mensch, das ist so konkret und das ist so wenig, man müsste mal oder man könnte mal. Das nehmen wir jetzt einfach als Blaupause und schreiben das in den nächsten Koalitionsvertrag, alles, was wir uns da zutrauen. Und dann arbeiten wir das einfach mal ab. Denn dann profitieren wir alle davon. Das ist ja keine Innovationsagenda, wo am Ende nur die Startups lachen, sondern das ist eine Innovationsagenda, die dieses Land voranbringt, Arbeitsplätze schafft, Wohlstand sichert. Und das gilt hoffentlich für ganz, ganz viele Menschen dann.
Einer eurer wichtigen Unterpunkte ist ja auch dafür zu sorgen, dass das, was wir an hervorragender Wissenschaft im Land haben, sich stärker in Gründungen übersetzt. Ne? Wir haben Spitzenwissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, eindeutig Weltklasse. Wie werden denn mehr von denen zu Weltklasse-Gründern? Das Thema treibt uns natürlich bei der Sprint auch sehr, sehr stark um. Was Total. Ist da deine Perspektive drauf?
Also ich glaube zum einen, indem wir erstmal die Rahmenbedingungen an den Hochschulen verändern, da sollte es eigentlich drei Säulen geben, Forschung, Lehre und Translation, also Ausgründung, und die dritte Säule wird total vernachlässigt, plus die sogenannten Tech Transfer Offices, die eigentlich dafür da sind, das aus der Theorie in die Praxis zu bringen, müssen sich selber finanzieren, sitzen also immer so mit einem halben Bein da nach dem Motto, mal gucken, ob es uns bald noch gibt. Das sollte aus dem Hochschulbudget kommen und das Hochschulbudget sollte auch signifikant in Ausgründung fließen. Wir haben da jetzt 1% gefordert, das klingt wenig, ist aber viel, denn das erreicht kaum eine Hochschule in diesem Land. Und das ist, glaube ich, erstmal das erste, standardisierte Ausgründungsverträge, Safe Notes, Tech Transfer Offices, die aus dem Hochschulbudget kommen, und natürlich entsprechende Unternehmerin-Ausbildung. Also da macht die Unternehmertum in München natürlich einen Top-Job. Und da hoffe ich einfach, und da weiß ich auch, weil der Helmut Schönberger da also involviert ist bei den Startup Factories, dass eben mit diesem Versuch das Unternehmertum im ganzen Land Schule macht und dass die Startup Factories weitere solche Leuchttürme werden, dass da genau das gelernt wird, dass es eben nicht nur Kapital ist oder standardisierte Verträge, sondern auch eine Ausbildung der Studierenden. Denn in diesem Land bist du nicht automatisch unternehmerisch ausgebildet, wenn du aus der Schule rauskommst. Und da müssen viel mehr die Hochschulen ran, damit dann eben aus Studierenden oder Forschenden auch Unternehmer und Unternehmerinnen werden.
Sehr spannend. No to myself. Helmut, demnächst kommt auch eine Einladung an dich. Mit dir wollte ich auch schon sprechen. Also bitte, falls du es hörst, sei nicht überrascht. Demnächst kommt eine E-Mail. ein anderes Dauerthema, sowohl bei euch, aber natürlich auch insgesamt, sind die ausländischen Fachkräfte. Nicht neu, irgendwie auch einer jener Knoten, die irgendwie nie durchschlagen werden. Was tun? Was konkret tun, um da jetzt endlich voranzukommen?
Also wir haben Fachkräfteeinwanderungsgesetz seit September letzten Jahres. Das ist erstmal großartig, ist aus meiner Sicht viel zu wenig gefeiert worden in Deutschland, sondern so zur Kenntnis genommen worden. Habe ich mir gewünscht, seit ich 20 bin, dass wir hier wie in Kanada ein Punktesystem haben aus, wenn du ein gewisses Gehalt hast, wenn du für einen gewissen Job antrittst, den wir hier schlecht besetzen können, dann kannst du in Lichtgeschwindigkeit einreisen. Und dann wird nicht erst noch ein Jahr an deinem Visum rumgedoktert oder an deinem Abschluss an deiner Abschlussanerkennung rumgefuhrwerkt. So, deswegen ganz konkret, digitale Visaverfahren sollen bis Januar 2025 kommen, sagt das Auswärtige Amt. Haben wir trotzdem nochmal reingeschrieben, kann ja nicht schaden. Und ist halt unglaublich wichtig, denn wenn eine Fachkraft, die auch überall auf der Welt arbeiten kann, hier bis zu einem Jahr auf ein Visum wartet, obwohl sie oder er einen Arbeitsvertrag hat, der laut Fachkräfteeinwanderungsgesetz die Schnellspur bedeutet, dann dürfen wir diese Menschen nicht dann in unserer Bürokratie verlieren. Englisch als zweite Amtssprache, auch ein Muss für eine moderne Volkswirtschaft, die nach außen offen ist und die sagt, liebe Welt, choose Germany, weil wir sind hier nicht genug und wir haben hier in vielen Feldern nicht genug ausgebildet und wir sind auf euch angewiesen, also wollen wir es euch auch besonders einfach machen. Und und das Dritte haben wir reingeschrieben, ob das jetzt ein Bundesministerium für Migration sein muss oder ob es eine Stabsstelle ist. Aber du kannst nicht 500 Ausländerbehörden in diesem Land haben und dann denken, dass das der effizienteste Weg wäre. Und da eine zentrale Stelle zu haben, die Standards setzt, die Prozesse definiert, an die sich dann alle halten, wäre, glaube ich, ein großer Schritt nach vorne.
Wäre ein großer Schritt nach vorne? Das ist ein Satz im Konjunktiv. Glaubst du daran, dass das passiert? Oder ist ein größeren Kontext im Kontext des Bürokratieabbaus zu setzen?
Also ich glaube sehr, dass es sehr bald die Ebene verlassen wird von, Mensch, wäre ja schön, wenn hier noch ein paar mehr Fachkräfte einreisen würden, zu, wir haben einfach ein Problem, wenn sie es nicht tun. Also 9 von 10 Gründern sagen, dass die Tatsache, dass sie nicht genug Fachkräfte finden, ihr Wachstum mindert. Es fehlen über 150.000 IT-Fachstellen laut Bitkom in diesem Land und das ist bestimmt noch nicht mal im Ansatz die richtige Zahl, weil ganz viele Unternehmen ihren Bedarf noch gar nicht richtig einschätzen. So, und deswegen glaube ich, dass auf jeden Fall digitale Visa-Verfahren, schnellere Anerkennung von Abschlüssen und Englisch als zweite Amtssprache kommen wird und kommen muss. Ob es ein Bundesministerium für Migration ist oder eine Stabsstelle, deswegen habe ich im Konjunktiv geredet, das ist egal, in welcher Form es da ist. Wichtig ist, dass es kommt, weil jedem klar ist, dass mit diesem Wirrwarr aus so vielen Zuständigkeiten das keine Strategie ist. Und da kann man nach Frankreich gucken. Die haben mit Choose France ein Programm aufgelegt, was einfach stringent von der Kommune bis hoch auf Landes- und dann auf nationale Ebene geht, um zu sagen, wenn Unternehmen sich da ansiedeln wollen oder Personen da als Fachkraft einreisen wollen, dann gibt es da einfach ganz klare Prozesse, die gehen schnell und die rollen dir den roten Teppich aus. Und das müssen wir hier in Deutschland auch tun.
Also wenn selbst Frankreich Choose France sagt und nicht Choisis la France, dann müssen wir aber jetzt mal wirklich, da müssen wir jetzt wirklich
mal, richtig ran an Englisch als zweite Amtssprache. Ja.
Genau, aber Weltklasse als Begriff hätte ja fast das Potenzial, sowas zu werden wie Fahrvergnügen oder Zeitgeist oder sowas.
Genau. Deswegen sollten wir das auch stolz verwenden und nicht denken, wir müssten dafür sofort einen anderen Begriff suchen.
Dein Thema Fachkräfte ist aber ja im Grunde nur ein besonders prägnantes Beispiel für das Thema Bürokratieabbau. Ne? Das ist ein anderer Dauerbrenner für alle, aber besonders für Startups, für hochinnovative Startups. Nochmal die Frage, bitte entschuldige, dass ich mich wiederhole. Was tun, was konkret?
Also genau, das ist ein Beispiel, aber Bürokratie ist irgendwie in jedem Bereich in diesem Land drin und ich bin ein großer Fan davon, einfach dann mal so Sachen abzuräumen. Und als es die Chance gab, Anfang dieses Jahres das Thema digitale Arbeitsverträge abzuräumen, weil es im Entbürokratisierungsgesetz 4 irgendwie vorgesehen war, aber doch wieder drohte, nicht zu kommen. Da habe ich da zum Beispiel alles, was wir als Startup-Verband hatten, da reingeschmissen, denn es gibt 11 Millionen Arbeitsverträge pro Jahr und wieder Thema ausländische Fachkräfte. Wenn du physisch einen Arbeitsvertrag in ein nicht-europäisches Land schicken musst, also nicht nur, was zeigt das bitte für ein Signal, in was für ein Land reist die hier ein, die irgendwie Papier durch die Gegend schicken, sondern es dauert einfach auch ewig lange, es kann verloren gehen und. Also das war jetzt mal so ein Ding, wo ich gemerkt habe, guck mal, das ist, denkt man eigentlich, kann ja nicht wahr sein, dass das noch nicht gibt, braucht aber auch wieder entsprechende Aufmerksamkeit. Das nächste Thema sind unsere Notare und unsere notariellen Leistungen, wo man in Deutschland auch fast einmalig auf der Welt sich ein Sammelsurium an Dingen geschaffen hat, die ein Notar dann noch beglaubigen oder beurkunden muss. Und da zumindest digital zu werden, was die Notar, kann man sagen, was sie schon sehr sind, das stimmt, aber Zugang darüber geht mit dem E-Perso, den haben unter 1% unserer Bevölkerung. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Deswegen wäre mein erstes Ding, diese E-ID im Wallet zu haben und die dann aber nicht nur für Notardienstleistungen nutzen zu können, denn das betrifft ja nicht so viele Deutsche, sondern da eben wirklich Dienstleistungen des Staates dahinter zu stellen, dass jeder sagt, Mensch, diese EID will ich mir aber ganz schnell holen, die macht mein Leben leichter.
Also da kenne ich jemanden, der daran arbeitet.
Sehr gut.
Wir von der Sprint. Ne?
Sehr gut. Ich habe da großes Vertrauen in euch.
Indien hat das ja vor 10 Jahren gemacht.
Genau. Estland vor 25. Also ja. Let's go.
Ja. Was kann der Staat noch tun? Wo sind aus deiner Sicht im Grunde wirklich Einflussmöglichkeiten des Staats und gleich dann auch umgekehrt gefragt, an die eigene Nase gepackt, wo müssen Unternehmerinnen und Unternehmer, Gründerinnen und Gründer vielleicht noch Dinge verändern, verbessern?
Also einmal, was kann der Staat tun? Ich glaube, es gibt so viele Studien, die sagen, dass wenn ein Staat funktionsfähig ist, wenn man auf den Staat trifft, es gute Erfahrung gibt, dass das die Demokratie stärkt. Und als ich in Estland war und dann in dem staatlichen Bürgerportal ganz oben drüber las, we're here to serve the people, dachte ich so, oh wow, stell dir das mal vor, dass der Staat in Deutschland wieder ausstrahlen würde, wir sind hier, um euer Leben besser zu machen.
Und Friedrich der Große hat das, glaube ich, auch schon mal so gesehen, ja.
Guck mal, dann können wir den ja wieder, was das angeht, aus der Kiste holen und sagen, das wäre doch richtig cool, wenn das das Sentiment wäre. Und wenn man jetzt sich überlegt, was heißt das dann? Dann heißt es erstens, dass ein Online-Zugangsgesetz mit über 600 digitalen Verwaltungsdienstleistungen einfach mal umgesetzt wird. Da reden wir seit Jahrzehnten drüber. Es gibt jetzt das Online-Zugangsgesetz 2 und gefühlt ist da aber immer noch kein Druck drauf. Also das kann der Staat tun, zu sagen, alles, wo wir dem Bürger oder der Bürgerin Zeit, Geld, Energie sparen und selber auch viel effizienter werden, ist schon mal gut. Und was können wir beitragen? Da gibt es ein gutes Beispiel jetzt gerade bei Startup in a Day, was ja Teil der Startup-Strategie der Bundesregierung ist, nämlich dass man in einem Tag in diesem Land ein Unternehmen gründen kann, wie es in vielen anderen Ländern auch möglich ist. Und statt da jetzt nur in die Innovationsagenda reinzuschreiben, ja bitte, haben wir halt gesagt, wir helfen. und wir trommeln Entwickler, Entwicklerinnen zusammen, ein Projektteam, und wir stellen mal so ein Prototyp hin für, wie sieht denn so eine Gründungsstrecke digital aus? Was für Schnittstellen braucht die zu Handelsregister, Gewerberegister, Notar und Co.? Und dann ist das mal die Grundlage dann für einen Ausschreibungsprozess auf Ministeriumsseite, denn da mache ich den Verwaltungsangestellten dort überhaupt keinen Vorwurf. Wenn du noch nicht gegründet hast, klar kannst du irgendwie dir das anlesen, aber noch besser wäre doch, du fragst Menschen aus der Praxis, sag mal, was wäre aus eurer Sicht der optimale Prozess und was müsste der alles beinhalten? Und die Tatsache, dass sie das gemacht haben und wir dann aber auch nicht gesagt haben, ja, okay, da brauchen wir jetzt aber erstmal ganz viel Geld für oder so, sondern gesagt haben, das ist jetzt Teil unseres Selbstverständnisses, dass man nicht nur fordert, sondern auch mitmacht, führt da hoffentlich dann zu mehr Geschwindigkeit und am Ende auch zum Erfolg.
Was macht ihr denn als Verband, um Gründerinnen und Gründer zu inspirieren, Teil von einer neuen Bewegung, Weltklasse Made in Germany zu werden?
Also zum Beispiel haben wir Landesverbände in allen 16 Bundesländern mit Landessprechenden, und diese Landessprechenden sind Gründer und Gründerinnen. Das ist Voraussetzung dafür, dass du Landessprecher werden kannst. Mhm. Und das führt erstmal zu verbandsuntypischen Strukturen, nämlich nicht, gibt es irgendwen in diesen 16 Bundesländern, der noch Zeit hat und einen Verbandsjob machen möchte, sondern wie können Gründer und Gründerinnen das als ihren Beitrag sehen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass es in diesem Land vorangeht, indem sie so ein Amt auch noch annehmen. Und dann sind sie natürlich extrem glaubwürdig gegenüber neuen Gründern und Gründerinnen, gegenüber der Politik, denn sie sprechen dann aus der Praxis und haben nicht irgendwelche Papiere gewälzt, um zu fordern oder zu erklären, wie Gründen aussehen könnte. So, deswegen, das ist, glaube ich, ein Baustein. Diese Landesverbände gibt es jetzt seit ein paar Jahren und die sind aus meiner Sicht ein großer Durchbruch, dass wir die Stärken unseres Landes, dass wir nämlich sehr dezentral aufgestellt sind, nutzen und jetzt nicht alles in zum Beispiel Berlin zentriert. Und was tun wir noch? Wir haben die deutschen Startup Awards, wir haben Gründertreffen, Stammtische, Schulungsprogramme, was du nicht alles willst, dafür, dass, wenn Menschen in diesem Land sagen, ich würde gerne im Tech-Bereich gründen, dass wir dann eine Anlaufstelle sind, wo sie Gehör finden, wo sie Hilfe finden, wo sie Gleichgesinnte finden.
Und wo sie Zugang zu Geld finden im Idealfall, also zumindest indirekt.
Genau, indirekt ja. Wir sind jetzt nicht da an der Schnittstelle zu, wir vermitteln euch Kapital. Aber klar, bei uns sind viele Venture Capital Geber auch Mitglied. Wir haben viele Formate, wo Investoren und Gründer und Gründerinnen aufeinandertreffen. Und zumindest, wenn man eben ein Mensch ist, der sagt, ich bin jetzt nicht in einem Umfeld aufgewachsen, wo ich die alle schon eh kenne oder habe an der WHU studiert und da sind sie eh alle vorbeigekommen, ist es, glaube ich, ein guter Anlaufpunkt, um zu sagen, Mensch, da kriege ich Starthilfe, wenn ich vielleicht auch ein bisschen hinter der Startlinie gestartet bin.
Klasse. Zum Schluss, lass mich noch ein bisschen eine Frage stellen, die raus in die Welt guckt, weil ne, der Begriff Weltklasse impliziert ja, dass die Ambition besteht, dass man wie, ja, und natürlich auch zum Erfolgsmodell Deutschland es immer gehört hat, besonders exportstark zu sein. Nun ist die Welt ja insbesondere in der Technologie und der Deep Tech ganz schön kompliziert geworden durch die internationalen Konflikte, jetzt auch natürlich so in dem Spannungsfeld USA versus China. Wie täte denn Deutschland gut daran, jetzt sich zu positionieren, dass vielleicht Technologie aus Deutschland in Weltklasse Qualität auch überall willkommen ist, oder ne? Also oder anders oder direkter gefragt, ne? Wie schafft man es oder wie schafft Deutschland es, sich vielleicht auch rauszuhalten aus geopolitischen Konflikten?
Also erstmal würde ich eher sagen, wie schaffen wir es, dass wir da wieder an Relevanz gewinnen? Denn egal, wo man gerade hinhört in die Welt, ist es jetzt nicht so, als ob die Welt auf Deutschland gerade wartet. Und ich glaube, dieses Gefühl, was wir einfach haben, so, wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, wir sind Exportweltmeister, Made in Germany ist in der ganzen Welt bekannt und wir diktieren die Regeln, das ist vorbei. Und das ist aber nicht für immer vorbei, sondern es ist dann vorbei, wenn wir uns nicht jetzt mal wieder Mühe geben und sagen, so, jetzt müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen zurück auf los und nachdenken, wo können wir richtig Spitzenklasse oder Weltklasse sein? Und wenn ich da Richtung USA oder China gucke, wir müssen aufhören, digitale Konsumenten amerikanischer Plattformen zu sein, ohne einen eigenen Anspruch zu entwickeln. Also europäische Souveränität in Bezug auf Server, europäische Souveränität in Bezug auf Bildungsclouds, in Bezug auf Datenschutz, in Bezug auf KI. Da bin ich eigentlich immer ein sehr großer Befürworter, wenn da sowas wie Digital Markets Act oder Digital Service Act aus Europa kommt. Denn das kann auch ein Wettbewerbsvorteil sein, weil es einfach zeigt, wir schützen hier Daten anders. Aber dann müssen wir auch mal anfangen, unsere Daten zu nutzen. Bisher sind wir halt Weltmeister im Datenschutz. Und das macht jegliche Innovation kaputt. Vor allen Dingen natürlich, wenn es Richtung Geschäftsmodelle wie KI geht, wo Daten der Grundstein sind. Also würde ich das einfach gerne mal mehr Richtung Datennutzung unter Wahrung der privaten Persönlichkeitsrechte sehen. Da haben wir eine Riesenchance. Wir haben eine Riesenchance in Bezug auf China, genau auch was das Thema angeht. Aber indem wir eben auch sagen, die kaufen ja ganz viel von uns zu, aber sie veredeln dann sozusagen. Sie bauen jetzt fast besser die Endprodukte als wir. Und da mal wieder zu sagen, wo wollen wir denn strategisch an einstehen? Beispiel nachhaltige Brennstoffzelle, gibt es eine sehr spannende Allianz aus Startup und Großkonzernen in diesem Land, die da weltweit führend sein könnten. Fusionsenergie eben genannt, Marvel Fusion spielt da ganz weit vorne mit. Also da auch dann so einen Anspruch zu definieren und zu sagen, wir kommen da dann auch nicht wieder unter die Räder, sondern wir meinen das jetzt ernst. Und Mikroelektronik, jetzt nicht zu sagen, okay, da ist irgendeine Chipfabrik jetzt nicht gebaut worden, sondern was ist denn da, wenn man auch da im Land guckt, was wir da alles zuliefern über Zeiss oder Trumpf, dann ist das auch total wichtig für die Weltwirtschaft. Und ich würde gerne wieder mehr die Beweise sammeln und sie ans Licht heben, wo wir überall Weltklasse sind und dann von diesem sozusagen Stand aus aufbauen, als überall da immer das Licht hinzuhalten, zum Beispiel Automobilindustrie, wo wir gut zeigen können, guck mal, da ist der Zug irgendwie abgefahren.
Verstehe. Kontrollierte Offensive soll ja auch im Sport sehr erfolgreich sein. Erstmal genau. Die Abwehr wieder stabil hinstellen genau. Und dann genau richtig so. Angreifen.
Genau so.
Welche Sprunginnovation, das ist meine letzte Frage, wie du weißt, an alle meine Gäste, wünschst du dir für dich, für deine Kinder, für deine Lieben, für das Jahr 2050 am allermeisten?
Also ich bin schon ein Riesenfan von dem Fusionsenergie-Thema. Ich habe mir das da ganz en Detail angucken dürfen, wenn dann da lauter Physiker und zum Teil auch Nobelpreisträger im Flur stehen, wenn man da reinkommt. Die sind dann über 70 und arbeiten da pro bono mit, weil sie das Gefühl haben, da entsteht was Großes. Und das würde so viele Probleme auf einmal lösen. Wir hätten die Möglichkeit, auch gerade bei den Branchen, wo wir denken, wie sollen wir die denn dekarbonisieren, also Stahl und Zement und diese ganzen Schwergewichte, da hätten wir eine Antwort. Wir hätten eine Antwort, wie wir ohne Atomkraftwerke auskommen. Wir hätten eine Antwort, was wir machen, wenn mal Wind und Sonne gerade nicht scheinen. Also vielleicht überhöhe ich's, aber wenn ich mir vorstelle, dass da ein großer Player aus Deutschland käme und wir nicht abhängig wären von China, die da ja auch sehr stark sind, das wäre schon irgendwie ein richtig cooles Zukunftsbild.
Das wäre tipptopp. Und wenn ihr es genauer wissen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann hört euch die Folge mit Georg Korn an von Marvel Fusion. Schaut mal im Archiv. Verena, ganz, ganz vielen Dank für die vielen klugen Gedanken auf der einen Seite, aber vor allen Dingen für deine Energie und für deinen Optimismus.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Danke auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr diese oder andere Folgen mit euren Freundinnen und Freunden teilt und wenn ihr uns in eurer Podcast-App bewertet oder vielleicht sogar eine kleine Rezension da lasst. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner und in 2 Wochen, da kommt dann wieder die nächste Folge und bis dahin gilt, wie immer, bleibt neugierig.